den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Welches Schulkind jubelt nicht, wenn im Unterricht Lehrfilme geschaut werden? Es hat dies auch Edgar Beifuß zu verdanken, der in den 1920er Jahren die Kulturfilmabteilung der UFA leitete und den Einsatz von Film im Schulunterricht forderte und förderte. Der 1893 geborene Dokumentar- und Naturfilmer stand auch der Trickfilm-Avantgarde nahe, was ihn nicht davon abhielt, mit seiner eigenen Produktionsfirma zu Beginn des Nationalsozialismus auch Filme zu produzieren, die für die Ziele der Hitlerregierung eingesetzt wurden, etwa zur Propagation des Volkswagens. Er verstarb 1936. Neben der pädagogischen Funktion von Filmen interessierte sich Beifuß für den Einsatz der Filmtechnik für die wissenschaftliche Forschung. Davon zeugt der heutige Artikel aus dem Hamburger Fremdenblatt vom 25. September 1924, in dem Beifuß als zweiten Teil einer Reihe zur Wunderwelt des Films von den Möglichkeiten des filmischen Zeitraffers schreibt. Liegt darin nicht ein enormes Potenzial für die Botanik? Frank Riede klärt uns darüber auf, was Zeitraffer zu einer Zeit bedeutete, als man noch nicht endlos auf Digitalkameras drehen konnte.
Aus der Wunderwelt des Films von Dr. Edgar Beifuß. Römisch 2 Zeitrafferfilme. Dass es Menschen gibt, die das Gras wachsen hören, wundert uns schon lange nicht mehr. Diese Sorte Menschen hat es stets gegeben und wird es immer geben. Wenn aber jemand kommt und behauptet, er könne das Gras wachsen sehen, so wirkt dies schon etwas seltsamer und man weiß nicht recht, ob man ihn ernst nehmen soll oder nicht. Und doch gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das Gras wachsen zu sehen. Man kann es, wie vieles, wovon sich unsere Schulweisheit bisher noch nicht zerträumen lassen, nirgends anders als im Kino. Und die Sache liegt so. Während wir in unserem Aufsatz über die Zeitlupe dargelegt haben, dass die Zeitlupenaufnahmen es ermöglichen, Vorgänge, die sich in der Natur so rasch abspielen, dass man ihre einzelnen Bewegungsphasen im Einzelnen nicht mehr beobachten kann, durch ein besonderes kinematografisches Aufnahmeverfahren so zerlegen kann, dass es möglich ist, die Vorgänge, die sich in der Natur in Zeitläufen einer Sekunde abspielen, in 20-fache Zerlegung zu strecken, so wenden wir uns nunmehr dem entgegengesetzten Verfahren zu. Gibt es doch in der Natur Vorgänge, die im Gegensatz zu den bisher geschilderten gerade durch die Langsamkeit ihrer Entwicklung, durch die nach dem Maßstab unseres Beobachtungsvermögens bemessene Saumseligkeit der Natur, der genauen Kontrolle entziehen. Und doch wäre es speziell für die Wissenschaft in vielen Fällen recht wünschenswert, auch über derartige Dinge in der Natur exaktes Material zu erhalten. Gehen wir von einem Beispiel aus. Speziell für die Biologie oder für die landwirtschaftliche Wissenschaft wäre es oft zweckmäßig, genaue Beobachtungen über das Wachstum irgendwelcher Pflanzen anzustellen. Derartige Beobachtungen in der Natur anzustellen sind meist ungeheuer mühsam, zeitraubend und von vielen äußerlichen Momenten und sonstigen Dingen abhängig. Auch hier wieder hat der so viel mit Unrecht geschmähte Film ein unersetzbares Forschungswerkzeug gegeben, da es durch spezielle Filmaufnahmen möglich ist, zwei der wichtigsten Hindernisse zu beseitigen. Erstens genügt es dann, ein einziges Mal eine derartige Beobachtung mit aller erforderlichen und möglichen Konsequenz durchzuführen und im Filmbild festzuhalten, um ein das wirkliche Experiment voll ersetzendes Surrogat zu erhalten. Andererseits ist es durch dieses Verfahren möglich, Vorgänge, die sich in der Natur über Tage, Wochen und Monate erstrecken, so zusammenzuraffen, dass man die wesentlichen Entwicklungsphasen im Zeitlauf weniger Minuten beobachten und studieren kann. Kam es bei den Zeitlupenaufnahmen darauf an, innerhalb eines kurzen Zeitraumes so viel Aufnahmen wie möglich herzustellen, so stellt der Zeitraffer genau das umgekehrte Prinzip dar. Hierbei kommt es darauf an, in entsprechend dem Entwicklungstempo des zu verfilmenden Objektes berechneten längeren Abständen je ein einzelnes Filmbildchen zu fotografieren, um dann bei der Vorführung je 15 im Zeitlaufe einer Sekunde vorzuführen, sodass wir folgendes rechnerische Beispiel erhalten. Bei Zeitlupenaufnahmen von je 320 Bildern in der Sekunde erhalten wir bei normaler Vorführung von je 15 pro Sekunde eine 20-fache Zerdehnung der Zeit. Bei Zeitrafferaufnahmen arbeiten wir mit weit höheren Exponenten. Selbst bei einem sich verhältnismäßig noch sehr rasch entwickelnden Objekt würden wir nämlich, um eine 20-fache Verlangsamung zu erhalten, nur genötigt sein, etwa jede Sekunde ein Bild zu fotografieren, und das wäre für die Forschung noch ziemlich wertlos. Selbst bei einem Objekt, dessen Entwicklung im Zeitlaufe eines einzigen Tages von 24 Stunden abgeschlossen wäre, würde das einen Filmstreifen von circa 1700 Metern Länge, das heißt 1,5 Stunden Vorführungsdauer, ergeben. Die wissenschaftliche Ausbeute wäre also relativ gering. Vielmehr ist es erforderlich, die Verlangsamung auf das 100-fache, 1000, ja mehrere 1000-fache zu bringen, um zu zweckmäßigen Ergebnissen zu gelangen. Gehen wir auch hier wieder von einem praktischen Beispiel aus. Wir wissen, dass die Entwicklung einer bestimmten Pflanze, auf deren Beobachtung es ankommt, 10 Tage braucht und wollen diese Vorgänge in einem Film festhalten, der diese Entwicklung uns in circa 5 Minuten vorführt. Es ergibt sich da folgendes Rechenexempel. Diese 10 Tage haben 10 mal 24 mal 60 gleich 14.400 Minuten. Für 5 Minuten brauchen wir circa 100 Meter Film, auf denen sich 100 mal 52 einzelne Bildchen befinden, denn auf jedem Meter Film haben wir 52 einzelne fotografische Aufnahmen, so dass die Zeit, die zwischen je 2 Aufnahmen liegt, 14.400 geteilt durch 5.200, gleich circa 3 Minuten groß ist. Mit anderen Worten gesagt, alle 3 Minuten müssen wir eine Aufnahme machen. Bei ähnlichen anderen Experimenten kommen wir auch noch immer bei dieser vorläufig ganz roh und allgemein vorgenommenen Rechnungsart zu dem Ergebnis, dass alle 5, alle 10, respektive alle 20 Minuten, manchmal sogar alle Stunde, ja alle 3 Stunden je eine Filmbildaufnahme zu machen ist. Das scheint in der Praxis an sich wenigstens dem Laien gar nicht so schwierig zu sein. Man stellt eben jemanden an, der pünktlich wie eine Uhr an den angegebenen Zeiten je einmal den Apparat in Tätigkeit setzt und ein Bildchen fotografiert. Bei näherer Betrachtung aller Begleitumstände ist die Sache ungeheuer schwierig. Zunächst die Lichtfrage. Es ist selbstverständlich, dass des Morgens um 9 Uhr anderes Licht gegeben ist als nachmittags 3 Uhr oder gar des Nachts um 12, denn dann ist es stockdunkel und man muss künstliches Licht benutzen. Bei Sonnenwetter ist die Beleuchtung anders als an trüben Tagen. Schon daraus resultiert, dass man für jede Aufnahme andere Lichtverhältnisse hätte und infolgedessen, um einen guten Film zustande zu bringen, überhaupt nur künstliches Licht stets in gleichem Ausmaß benutzen muss und infolgedessen derartige Aufnahmen niemals in der Natur, sondern stets in einem Aufnahmeatelier herstellen muss. Dann wäre aber das zu verfilmende Objekt, was ja in der Regel eine Pflanze zu sein pflegt, von ihrer natürlichen Umgebung, dem Sonnenlicht, völlig abgeschlossen und würde sich unter diesen Umständen nicht im Entferntesten mehr normal entwickeln können. Lediglich dieser leidigen Lichtfrage wegen ist es also beispielsweise bei 10-minütiger Aufnahme erforderlich, folgendermaßen zu verfahren. Es ist 9 Uhr morgens, die Aufnahmen beginnen. Das sonst helle Atelier wird von allen Seiten verdunkelt bis zur absoluten Dunkelheit. Die erforderliche Zahl künstlicher Lampen wird eingeschaltet. Ein Bild wird exponiert, die Lampen gelöscht, die Verdunkelung aufgehoben, damit das Objekt weitere naturschaffende Sonne genießen kann. Um 9.10 Uhr derselbe Vorgang, 9.20 Uhr, 9.30 Uhr und so weiter, stets die gleichen Manipulationen und das sofort alle 10 Minuten, 10 Tage und 10 Nächte unterbrochen, mit einer fast irrsinnig machenden eisernen Konsequenz, denn jede Unregelmäßigkeit in den Aufnahmen verpfuscht den wissenschaftlichen Wert des Films. Aber damit noch nicht genug. Es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, muss aber in diesem Falle besonders hervorgehoben werden, dass das Objekt auch nicht um 1 Millimeter bewegt wird. Ebenso wenig darf natürlich der Aufnahmeapparat, mit dem diese Aufnahmen gemacht werden, um Haaresbreite in seiner Lage verändert werden. Letzten Endes dürfen auch die für die Aufnahmen erforderlichen Lampen in ihrer Stellung nicht gewechselt werden, denn auch die Beleuchtung des Objektes ist für die Beobachtung ungeheuer wichtig und eine Beleuchtung, die auf einzelnen Bildern von verschiedenen Seiten und wenn die Abweichung auch nur auf wenige Zentimeter erfolgt ist, erzielt jedes Mal eine völlig andere Wirkung des Bildes. Es resultiert daraus, dass das gesamte Kapital, das in dieser Apparatur angelegt ist, auf Monate hinaus gewissermaßen in diesem Film investiert wird, so dass man sich nicht wundern kann, wenn gerade derartige Aufnahmen geradezu sinnlos kostspielig sind. Und lediglich aus diesem Grunde ist es zu erklären, dass in unserem ja mehr als verarmten Vaterlande Universitäten und andere wissenschaftliche Institute noch nicht im entferntesten in der Lage waren, in dem Umfange Zeitrafferaufnahmen zu Lehr- und Forschungszwecken herzustellen, wie dies in Hinsicht der Förderung unserer Wissenschaft uns wünschenswert erschiene. Aber man denke nur nicht, dass mit den geschilderten Schwierigkeiten die Sache erschöpft wäre. Im Gegenteil, wir sprachen bisher nur von ganz roh errechneten, oberflächlich geschätzten Zahlen und vor allen Dingen vom Beispiel einer stets gleichförmigen Entwicklung. In der wirklichen Praxis ist die Sache aber noch viel, viel komplizierter. Je nach dem Objekt wechselt natürlich auch die Dauer der einzelnen Entwicklungsphasen im Gesamtentwicklungsgange irgendeines Objektes. Bei irgendeiner Pflanze geht zum Beispiel die Entwicklung während der ersten 8 Tage ungeheuer rasch vorwärts, um dann während der nächsten Woche progressiv abzunehmen, 14 Tage lang fast zu stagnieren, um dann wiederum vielleicht in eine umgekehrt progressive Weise zu verfallen. Die Kenntnis dieser Dinge sind natürlich für den Biologen, der die Aufnahmen leitet, selbstverständliche Voraussetzungen und aufgrund dieser Vorbedingungen muss er von Fall zu Fall oft mit täglicher, mit stündlich wechselnden Aufnahmetempen arbeiten, so dass es vorkommen kann, dass bei demselben Film, je nach der Entwicklungsart des Objektes, bisweilen alle 5 Minuten, dann wieder alle Viertelstunden, schließlich vielleicht nur stündlich je eine Aufnahme herzustellen ist. Man sieht also aus diesen natürlich nur ganz flüchtigen Betrachtungen ein wie unendlich mühseliges Gebiet die Zeitraffer-Kinematographie ist. Es erübrigt sich wohl zu erwähnen, dass man selbstverständlich schon seit langem Versuche gemacht hat, den gesamten Arbeitsvorgang zu maschinisieren. Es gibt mehrere sinnreiche Konstruktionen, die den ganzen Arbeitskomplex, den ich vorhin ausführte, automatisch vornehmen. Aber es ist beschämend zu sagen, kann aber trotzdem gar nicht oft genug und laut genug ausposaunt werden, die Welt der Wissenschaft ist so verarmt, dass derartige Maschinen heutzutage weit, weit kostspieliger sind als die Arbeit eines Wissenschaftlers. Dass es heutzutage Hunderte von Akademikern gibt, die beglückt sind für ein Monatshonorar von einigen 20-Markscheinen, Zahlen will ich nicht nennen, es ist leider zu beschämend, sich derartiger Arbeiten zu unterziehen, so dass es einem wissenschaftlichen Institute noch leichter ist, 1 Dutzend Biologen für derartige Aufnahmen anzustellen, als eine einzige gute mechanische Vorrichtung hierfür zu investieren. Aber selbst dazu fehlt das Geld. Unsere wissenschaftlichen Institute können nicht mal diese paar Assistenten bezahlen. Überschrift: Der Weltkrieg und seine Folgen. Man ist wirklich drauf und dran mit Hutten, wenn auch in einem völlig anderen Ton auszurufen. Wahrlich, es ist eine Lust zu leben. Ein ähnliches Aufnahmeverfahren, wie es für Zeitraffer angewandt wird, ist das der sogenannten Trickaufnahmen, über die wir uns in einem weiteren Aufsatz ausführlicher auslassen werden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlt uns weiter, schreibt uns Feedback über aufdentaggenau@postio.de. Unser Dank gilt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, der Zeitstiftung Bucerius, der Landeszentrale für politische Bildung und der Herbert-Deutsch-Stiftung. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.